HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Showdown im Streit um den Fechenheimer Wald in Frankfurt. Die Polizei räumt das Waldstück und auch die ersten Bäume sind schon gefällt. Doch ein schnelles Ende der Aktion ist noch nicht in Sicht. Sie haben alles gegeben und doch konnten die Umweltschützer und Waldbesetzer den jahrzehntelang geplanten Ausbau der A661 nicht verhindern. Der Abschnitt im Fechenheimer Wald in Frankfurt wird gerodet und die Polizei hat das besetzte Waldstück auch geräumt, zumindest fast. Noch immer leisten einige wenige Baumbesetzer erbitterten Widerstand, obwohl die ersten Bäume ja schon gefällt sind. Morgen, also am Donnerstag, geht die Räumungsaktion weiter. Wie der erste Räumungstag verlaufen ist, das fasst hr-Info-Reporterin Jutta Nieswand für uns zusammen.
Noch vor Tagesanbruch ist die Polizei in den Wald aufgebrochen, um die Umweltaktivisten aufzufordern, ihr Protestcamp zu verlassen. Gleichzeitig haben die Rodungsarbeiten am Rande des Waldes begonnen. An der Borsigallee haben sich Demonstranten zu einer Mahnwache versammelt. Karl Höhn von Klimaattack steht hier.
Weil wir es für einen absoluten Wahnsinn halten, inmitten der Klimakrise und des Artensterbens einen ganz außergewöhnlichen und seltenen Wald kaputt zu machen. Und auch noch für eine Straße. Also wir dürfen keine Straßen mehr bauen. Wenn wir die Möglichkeit hätten, würden wir es gerne verhindern, aber das werden wir nicht schaffen.
Im Wald selbst rufen die Waldbesetzer ihren Protest von oben herab, denn sie stehen auf Seilkonstruktionen zwischen den Bäumen, etwa 10 bis 20 Meter über der Erde. Für die Polizei eine Herausforderung, wenn sie das Protestcamp räumen und Umweltaktivisten nicht freiwillig gehen. Jochen Wegmann, Pressesprecher der Polizeiführung.
Unsere Prämisse ist ganz klar, Sicherheit hat Vorrang. Wir werden nichts beschleunigen, damit wir hier einen schnelleren Einsatzerfolg haben, sondern wir werden sehr souverän und bedacht vorgehen, damit hier niemand zu Schaden kommt. Wir wollen definitiv verhindern, dass sowohl Ausbaugegnerinnen, Ausbaugegner als auch Polizeibeamte irgendwie zu Schaden kommen.
Dafür seien auch extra Spezialkräfte mit Hubwagen im Einsatz. Eine Frau habe man schon aus den Bäumen retten können. Sie habe den Wald danach verlassen. Bisher laufe aber alles ganz friedlich, sagt er. Ministerpräsident Boris Rhein ist am späten Vormittag vor Ort, um der Polizei den Rücken zu stärken. Er zeigt sich dankbar für deren Einsatz für die Demokratie.
Die Entscheidungen, die zu dieser Maßnahme geführt haben, sind allesamt demokratisch gefallen. Sie sind aber nicht nur das, sie sind von unabhängigen Gerichten abgesichert und bestätigt worden. Und deswegen muss jetzt natürlich auch hier der Wald geräumt werden. Ich rufe alle auf, jetzt noch freiwillig und friedlich den Wald zu verlassen. Auch das sage ich sehr deutlich. Friedlicher Protest ist in unserem Land nicht nur zulässig, sondern er ist erwünscht.
Nur friedlich bleiben sollte er eben, meint der Ministerpräsident. Wie lange die Räumung des Waldes noch dauern wird und damit auch die Sperrungen rundum, ist allerdings laut Polizei nicht klar.
Jutta Nieswand über die Räumungsaktion im Fechenheimer Wald in Frankfurt. Die Polizei versucht, die letzten Baumbesetzer aus dem betroffenen Waldstück zu holen, doch einige wenige leisten noch erbitterten Widerstand. Das heißt, die Räumung geht am Donnerstag weiter. Er soll seine eigenen zwei Kinder getötet haben. Deshalb muss sich jetzt ein 47-jähriger Vater in Hanau vor Gericht verantworten. Hintergrund der Tat soll Rache sein. Die Staatsanwaltschaft spricht davon, der Mann habe die Trennung seiner Frau nicht akzeptieren wollen. Den Prozessauftakt hat für uns hr-Info-Reporter Wolfgang Kettfleisch verfolgt. Und wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt, bisher hatte der Angeklagte ja zu den Vorwürfen geschwiegen, jetzt zum Prozessauftakt auch?
Nee, heute hat er, wenn man so will, sein Schweigen gebrochen. Warum, wenn man so will? Er hat nicht selber was gesagt, er hat nur einmal mit Ja bestätigt, dass er versteht, was sein Anwalt vorgetragen hat. Und sein Anwalt hat eben in seinem Namen eine Erklärung vorgetragen. Und da hat sich der Angeklagte sozusagen zu der Verantwortung für den Tod seiner Kinder bekannt. Er hat unter anderem gesagt, meine Tat ist unentschuldbar, ich bedauere sie zutiefst. Also, er hat sich erstmals dazu eingelassen, er hat damit doch relativ deutlich eingeräumt, dass er die Tat begangen hat. Heißt in diesem Fall, er hat seine Tochter erstochen mit Stichen in den Hals und heißt dann eben auch, der Sohn, 11 Jahre alt, die Tochter war 7, der Sohn, 11 Jahre alt, ist dann in panischer Angst vor seinem Vater vom Balkon im 9. Stock gesprungen.
Du warst ja bei diesem Prozess vor Ort, hast im Gerichtssaal gesessen. Wie hat der Angeklagte da auf dich gewirkt?
Also als er reinkam, hatte er einen Aktenordner vor dem Gesicht, denn da war natürlich eine ganze Batterie von Kameras und Fotoapparaten. Also die Kollegen Kameraleute und die Fotografen, die haben sich da aufgestellt und da hat er sich hinter verborgen. Das ist ja dann immer so, dass die Kameraleute und die Fotografen den Saal dann verlassen müssen. Da hat er das dann abgenommen. Da ist dann ein großer, langer Vollbart zum Vorschein gekommen. Er ist diesem Verfahren am ersten Tag gefolgt, indem er hat einen Dolmetscher an seiner Seite gehabt, hat also sozusagen aufmerksam zugehört. Er hat aber eigentlich immer nach unten gestarrt, vor sich hingestarrt. War der Mann schwer mitgenommen? Ja, mit großer Sicherheit war er das.
Wie geht es denn jetzt weiter in diesem Prozess?
Also was ich sehr interessant fand, die Frau, die Mutter der Kinder, die ehemalige Frau, die sind inzwischen geschieden, des Mannes, war auch da im Gerichtssaal und die wird in diesem Verfahren in doppelter Funktion auftreten. Die ist zum einen die Nebenklägerin, aber sie wird auch als Zeugin aussagen. Und zwar an den nächsten beiden Tagen wird sie als Zeugin auftreten, denn sie kann was dazu sagen, wie sich der ganze Hintergrund verhält. Also wir reden hier von dem Vorwurf des zweifachen Mordes. Das heißt, es braucht Heimtücke zum Beispiel. Das heißt, unter anderem auch niedere Beweggründe. Auch beides ist in diesem Fall relativ deutlich gegeben und da wird es im Detail drum gehen. Der Mann, Heimtücke, kann man vielleicht mal erklären, der Mann hat genau abgepasst, als die Frau die Wohnung verlassen hatte, um zur Arbeit zu gehen. Diesen Moment, als seine Kinder in die Schule gehen wollten. Er hat keinen Schlüssel mehr gehabt, er wäre sonst nicht reingekommen. Die Kinder hatten auch da schon panische Angst vor ihm. Diesen Moment, als die Tür einen Spalt weit aufging, diesen Moment hat er sozusagen abgepasst und dann ist das passiert, was da passiert ist.
Prozessauftakt in Hanau. Dort muss sich jetzt ein Mann vor Gericht verantworten, weil er mutmaßlich seine eigenen beiden Kinder getötet hat. Über die Hintergründe hat uns Wolfgang Kettfleisch informiert. Immobilien sind ja schon lange für viele Menschen zum Luxusgut geworden. Deshalb hatte die Bundesregierung eine Ansage gemacht. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 Sozialwohnungen. Doch dieses Versprechen ist gemacht worden, als die Zeiten noch vergleichsweise rosig waren. Seit 2021 sind allerdings die Baukosten enorm gestiegen. Im letzten Jahr haben die Energiekrise und die gestiegenen Zinsen alles noch schwieriger gemacht. Die Ziele sind also nicht zu erreichen. Weder bundesweit noch hier bei uns in Hessen. Nina Michalk mit einem Blick auf die aktuelle Lage.
Neue Sozialwohnungen in Fulda, auf dem mittelhessischen Land in Polheim, in Erlensee, in Kriftel. Dazu rund 1000 Sozialwohnungen, die in Frankfurt im Bau sind. Es tut sich was, wie an der Sandelmühle, wo gerade Spatenstich ist.
3, 2, 1 und los.
Frankfurts größte Wohnungsbaugesellschaft ABG lässt hier im Norden Wohnungen bauen, fast 2/3 davon gefördert, erklärt Geschäftsführer Frank Juncker.
Wir errichten hier insgesamt 160 Wohnungen und von den 160 Wohnungen sind 103 Wohnungen öffentlich geförderte Wohnungen. Das heißt die klassische Sozialwohnung und aber auch bezahlbare geförderte Wohnungen.
2021 hatte Hessen mehr als 80.000 Sozialwohnungen gezählt und damit zum ersten Mal seit fast 30 Jahren wieder einen Anstieg verzeichnet. Allerdings werden bis 2040 ungefähr 120.000 weitere benötigt, die meisten in den Ballungszentren Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt. Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ist zuversichtlich, dass dieses Ziel trotz hoher Baukosten erreicht werden kann.
Natürlich sind wir in einer sehr schwierigen Situation momentan, weil die Preissituation so unkalkulierbar ist, Lieferketten, Preisexplosion, Zinsanstieg. Aber ich setze darauf, wenn alle gemeinsam weiter an dem großen Ziel arbeiten, dass wir das auch wieder in Gang kriegen.
Obwohl die Landesregierung seit 2019 insgesamt 2,7 Milliarden Euro an Fördermitteln zur Verfügung stellt, sieht es beim Wohnungsbau wegen der gestiegenen Kosten schlecht aus, sagt auch ABG-Geschäftsführer Juncker.
Deswegen ist auch bei dem großen Programm der ABG im Moment mal zu einem nicht unerheblichen Teil die Pausetaste gedrückt worden. 4.700 Wohnungen, da gibt es zwar die Grundstücke, die wir schon erworben haben, aber bei den wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen kann man das im Moment nicht machen. Da hoffen wir drauf, dass sich die Situation Anfang nächsten Jahres wieder normalisiert.
Bis nächstes Jahr warten ist für den Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft, der Genossenschaften in ganz Hessen vertritt, keine Option. Zwar werden bestehende Sozialwohnungen in der Bindung gehalten und Studentenwohnheime unterstützt, doch schon jetzt seien die Förderanträge für Neubauten um 1/3 eingebrochen. Vorstand Axel Tausendpfund fordert daher schlicht mehr Geld, das nicht zurückgezahlt werden muss, weniger Bürokratie und mehr Baugebiete.
Wir sehen, dass bei den Kommunen oft noch eine sehr, sehr große Zurückhaltung besteht, Baugebiete auszuweisen, weil sie Sorge haben, dass sie Folgekosten zu tragen haben, beispielsweise über Kindertagesstätten. Und hier wäre aus unserer Sicht wichtig, dass die Landesregierung diese Kommunen stärker als in der Vergangenheit unterstützt.
Wie die Politik nun helfen kann, wird derzeit diskutiert. Klar ist, zumindest aus Sicht der Bauherren, ohne eine stärkere Förderung wird trotz großer Wohnungsnot in dieser Krisenzeit nicht so schnell weitergebaut.
Wie steht es um den sozialen Wohnungsbau in Hessen? Über den aktuellen Stand und über die Zukunftsaussichten hat uns Nina Michalk informiert. Sie sind so klein und doch können sie so großen Schaden anrichten. Die Rede ist von invasiven Fruchtfliegen. Landwirten können diese Schädlinge massive Probleme bereiten, denn die Insekten können ganze Ernten vernichten. In ganz Europa versuchen Experten, diese Schädlinge zu bekämpfen, und dieser Kampf wird in Zukunft hier von Hessen ausgeführt, genauer gesagt von Gießen aus. Und von dort berichtet auch unsere Reporterin Eva-Maria Rösler.
Vorbild für den Kampf gegen die orientalische Fliege und die Pfirsichfruchtfliege ist das bereits bestehende Verfahren gegen die Mittelmeerfruchtfliege. Der Clou: Hunderttausende sterile männliche Fliegen werden über schädlingsbefallenen Obst- und Gemüseplantagen ausgesetzt. Die sterilen Männchen paaren sich dann mit wildlebenden weiblichen Fliegen. Die wiederum sind dann befruchtet und zufrieden. Aus den Eiern schlüpfen aber keine Larven. Und so wird eine Schädlingspopulation langsam verkleinert. Marc Schetelig ist quasi der Anführer der Fliegenbekämpfer. Er leitet in Gießen die Abteilung Insektenbiotechnologie im Pflanzenschutzinstitut. Er und sein Team verändern hier schon seit Jahren die Gene von Mittelmeerfruchtfliegen. Dadurch bleiben die Puppen der männlichen Fliegen natürlich braun und die der Weibchen werden weiß. So sind Männlein und Weiblein voneinander zu trennen. Und das ist die Basis für den Kampf. Es werden ja nur männliche Fliegen über den Obstplantagen freigelassen. Nur wie verlassen diese gezüchteten Tiere das Labor? Die Antwort von Marc Schetelig ist verblüffend simpel.
Die Reise funktioniert ganz einfach mit der Post in einem gesicherten Paket. Wir verschicken sowas immer als Puppen. Das ist am einfachsten, da bewegt sich auch nichts. Als Puppen sind die sehr einfach zu verschiffen.
Wenn die Puppen also in Kartons verpackt sind, dann werden sie in riesige Fliegenvermehrungsanlagen nach Valencia, Guatemala oder Mauritius geschickt. Hier werden bis zu 4 Milliarden Fliegen pro Woche gezüchtet und sterilisiert.
Die Sterilisierung kann man auf verschiedenen Wege machen. Wir streben weiterhin die Sterilisierung durch Strahlung an. Die ist seit 70 Jahren durch die Internationale Atomenergiebehörde auch getestet und erprobt. Und so werden wir das auch in der orientalischen Fruchtfliege und der Pfirsichfruchtfliege machen.
Die sterilisierten Männchen werden dann in hüfthohe Eisenkartuschen verpackt, werden mit kleinen umgebauten Flugzeugen über die Plantagen geflogen und dann freigelassen. Bis eine Fliegenplage verschwindet, kann es allerdings Monate oder auch Jahre dauern. Professor Schetelig und seine europäische Taskforce REACT haben für ihr Vorhaben 4 Jahre Zeit. Hoffentlich etablieren sich die orientalische Fliege und die Pfirsichfruchtfliege nicht in der Zwischenzeit in Europa. Denn noch sind sie auf unserem Kontinent nicht heimisch.
Kampf gegen invasive Fruchtfliegen. Die Schädlinge können ganze Ernten vernichten. Deshalb arbeiten jetzt Experten in Gießen, um diesen Kampf europaweit voranzutreiben. Infos dazu hatte Eva-Maria Rösler. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.